Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Und wieder gibt es eine Meldung, dass ein Erfolg verzeichnet wurde für die baldige Herstellung eines Corona-Impfstoffes. Vor einer Woche hatte so eine Nachricht die Aktienkurse an den Börsen deutlich in die Höhe getrieben. Ob das heute auch so ist, das werden wir am Ende dieser Sendung verraten beim Blick an die Börse. Und auch das börsenrelevant gestern bereits ließ aufhorchen, dass in der Asien-Pazifik-Region die größte Freihandelszone der Welt unter Dach und Fach gebracht wurde. Wobei das Bündnis ein Wirtschaftsbündnis ist, keine Wertegemeinschaft. China kann also weiter die Versammlungs- oder Pressefreiheit unterdrücken und Menschenrechte missachten. Diese neue Marktmacht, was bedeutet sie für Deutschland und Europa? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf den Deutschen Verbrauchertag schauen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zum Start müssen und wollen wir über den europäischen Haushalt reden, über den heute abgestimmt wurde. Und im Vorfeld wurde schon viel darüber spekuliert, dass nicht alle dem Finanzpaket zustimmen werden. Und nun wird gemeldet, dass es so gekommen ist. Polen und Ungarn sagen nein, so nicht. In Brüssel begrüße ich unseren Korrespondenten Peter Kapern. Herr Kapern, zunächst mal, stimmt die Meldung überhaupt?
Ja, das stimmt. Es hat heute beim Treffen der EU-Botschafter am Nachmittag eine ganze Reihe von Abstimmungen gegeben. Die erste davon drehte sich um den Rechtsstaatsmechanismus, der es ja möglich machen soll, dass Staaten, die die Rechtsstaatsprinzipien nicht achten, dass denen im Zweifelsfall der Geldhahn zugedreht werden kann unter bestimmten Auflagen. Diese Regelung ist mit qualifizierter Mehrheit von den Mitgliedstaaten angenommen worden und im Gegenzug haben dann Polen und Ungarn die beiden finanzrelevanten Beschlüsse, also den Beschluss über den mittelfristigen 7-Jahres-Haushalt und den Beschluss über den Wiederaufbaufonds blockiert mit ihrem Veto.
Und mit welcher Begründung haben die beiden Länder ihr Veto in diesen beiden Punkten eingelegt? Was stört sie?
An diesen beiden Punkten gar nichts. Sie stört, dass sie es nicht verhindern konnten, dass es jetzt diesen Rechtsstaatsmechanismus gibt. Sie sagen, dass der Rechtsstaatsmechanismus und Verstoß gegen die Verabredungen vom legendären Juli-Gipfel, bei dem das Gesamtpaket geschnürt worden ist, getroffen worden sei. Sie sagen, dass darin verborgen sei ein Verstoß gegen die EU-Verträge. Dagegen könnte man eigentlich, wenn man wirklich dieser Überzeugung wäre, vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Und sie sagen, dass mit diesem Rechtsstaatsmechanismus, so ist es aus Ungarn beispielsweise zu hören, Viktor Orban hat sich so eingelassen, die EU zu einer neuen Sowjetunion würde, zu Methoden der Sowjetunion greifen würde. In Polen wird das Lied der Souveränität gesungen und jedenfalls in Brüssel haben heute beide ihr Veto eingelegt.
Und was bedeutet dieses Nein jetzt für alle anderen europäischen Länder der europäischen Sowjetunion? Denn hier geht es ja nicht nur um den europäischen Haushalt, wie Sie sagten, sondern auch um Geld für Corona-Hilfen, also den Wiederaufbaufonds. Was nun?
Den Wiederaufbaufonds gibt es nicht, solange dieses Veto Bestand hat. Und vom 7-Jahres-Haushalt würde auch nur ein Nothaushalt übrig bleiben, solange dieses Veto Bestand hat. Und das würde auch diese beiden Länder ganz enorm treffen. Um einmal eine einzige Zahl zu nennen. Polen und Ungarn würden aus dem Wiederaufbaufonds insgesamt 35 Milliarden Euro empfangen. Und Beobachter sagen, dass diese Länder auch dringend darauf angewiesen sind. Kein anderes Land erhält proportional so hohe Subventionen aus Brüssel wie Polen und Ungarn. Und deswegen gibt es Stimmen hier in Brüssel, die sagen, man muss sie einfach austrocknen, einfach abwarten, bis sie einknicken. Im Bereich der EU-Diplomatie hört man allerdings auch Stimmen, die sagen, wir müssen jetzt nach Kompromissen suchen, alle müssen kompromissbereit sein. Die erste Gelegenheit dazu würde sich am Donnerstag ergeben. Da gibt es einen EU-Gipfel, einen Videogipfel, der eigentlich ausschließlich der Corona-Pandemie gewidmet sein sollte. Aber jetzt landet dieses Thema ganz oben auf der Tagesordnung.
Einfach austrocknen ist auch eine schöne Möglichkeit. Peter Kapern über das Veto von Polen und Ungarn zum europäischen Haushalt. Gibt es einen zweiten Durchbruch für einen Corona-Impfstoff? Heute meldete jedenfalls das US-Biotech-Unternehmen Moderna, man sei auf sehr gutem Weg. Mehr dazu aus Washington von Katrin Brandt.
Dr. Fauci ist schon mal sehr angetan.
That is really quite impressive.
Das ist wirklich ziemlich beeindruckend, sagte der bekannteste Corona-Experte der USA heute Morgen bei NBC. Nun gäbe es zusammen mit dem Präparat von Pfizer und BioNTech zwei wirksame Impfstoffe.
So I think this is a really strong step forward to where we want to be. About getting control of this outbreak.
Das sei ein wirklich starker Schritt in die richtige Richtung, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen, sagte Fauci. Moderna, eine Biotech-Firma mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, hat am Morgen bekannt gegeben, dass ihr Wirkstoff eine Wirksamkeit von 94,5% erreichen könnte. Damit wäre das Präparat effektiver als das von Pfizer und BioNTech. Das deutsche Unternehmen und der US-Konzern hatten vorige Woche angekündigt, ihr Wirkstoff könnte 90% der Geimpften schützen. Getestet wurden 30.000 Menschen, die entweder das Präparat oder ein Placebo erhielten. 95 infizierten sich und erkrankten. Darunter waren nur 5, die tatsächlich den Wirkstoff erhalten hatten. Ihr Krankheitsverlauf war offenbar eher milde. Von den 11 schwer Erkrankten hatte keiner den Impfstoff erhalten.
Yes, and I think this is actually the data that excites me the most.
Das seien die Daten, die ihn am meisten begeisterten, sagte Stéphane Bancel, der Chef von Moderna bei CNBC. Denn das könnte darauf schließen lassen, dass der Impfstoff nicht nur vor der Infektion schütze, sondern auch helfe, den Verlauf der Krankheit abzumildern. Das Präparat hatte zudem nur zu geringen Nebenwirkungen bei der Impfung geführt und ein großer Vorteil, es wäre einfacher zu lagern als das Produkt von Pfizer und BioNTech. Wie lange die Wirkung anhält, ist allerdings noch offen. Moderna macht bei der Operation Warp Speed mit, dem Programm, mit dem die US-Regierung die Entwicklung von Impfstoffen beschleunigen will. Im August gab Präsident Trump bekannt, dass seine Regierung 100 Millionen Dosen bei Moderna kaufen wird.
We anticipate to be able to ship up to 20 million of those 100 million before the end of the year.
Bis zu 20 Millionen davon könnten schon bis Ende des Jahres geliefert werden, so Bancel. Im ersten Quartal soll dann der Rest kommen. Allerdings muss nun erst einmal die Arzneimittelbehörde FDA das Verfahren für eine Notfallzulassung auf den Weg bringen. Die US-Regierung plant, in diesem Jahr noch zunächst die Hochrisikogruppen zu impfen. Im Januar kämen Senioren und Ersthelfer an die Reihe, im Frühling dann alle Amerikaner. Auch Präsident Trump vermeldete heute Morgen per Twitter die Nachricht vom neuen Impfstoff und legte Wert auf die Feststellung, dass alle diese großartigen Entdeckungen während seiner Amtszeit geschehen seien. Allerdings könnte Trump dazu beitragen, dass die Impfstoffe eben nicht so schnell wie möglich verteilt werden. Weil er sich weiterhin weigert, den Sieg von Joe Biden anzuerkennen, blockiert er damit den Übergang zur nächsten Regierung.
The virus is not going to stop and call a timeout while things change. The virus is just going to keep going.
Das Virus wird keine Auszeit nehmen, während sich Dinge ändern, warnte Dr. Fauci. Das Virus macht einfach weiter.
So ist es. Katrin Brandt über eine weitere Meldung nach BioNTech und Pfizer, dass ein Corona-Impfstoff auf gutem Weg sei. Heute findet der jährliche Verbrauchertag statt. Eine Veranstaltung, auf der Verbraucherschützer gemeinsam mit Vertretern der Regierung und der Opposition für Verbraucherschutz und Verbraucherrechte reden. Und das alles natürlich derzeit auch mit Blick auf die Corona-Pandemie und die speziellen Folgen für die Verbraucher. Davon gibt es ja einige. An welchen Stellen muss nun nachgeschärft, wo Rechte gestärkt werden? Einzelheiten dazu von Franziska Ritter.
Die Corona-Krise hat die Verbraucher in Deutschland mit voller Wucht getroffen, sagt Klaus Müller, Deutschlands oberster Verbraucherschützer.
Das waren am Anfang irreführende Gesundheitsversprechungen für Medikamente und Mittel, die man im Internet kaufen konnte. Es ging dann weiter über die Enttäuschung im Reisebereich, wo bis heute tausende Verbraucher warten, ihr Geld für Flüge oder Reisen ausgezahlt zu bekommen.
Auch das Kreditmoratorium, das der Bundestag im März beschlossen hat, wurde für Verbraucher zur Falle. Denn einige Kreditinstitute haben Schuldnern in Not mehr Geld abgeknöpft, als ihnen zustand. Die finanziellen Sorgen der Deutschen wachsen, vor allem bei denen, die in Kurzarbeit geschickt wurden, ihren Job oder Aufträge verloren haben. Laut Umfragen unterstützt eine Mehrheit die Maßnahmen, die die Bundesregierung in den vergangenen Monaten ergriffen hat, um die Wirtschaft zu stützen.
Gleichwohl muss die Bundesregierung bei weiteren Rettungsschirmen jetzt auch an Verbraucherinnen und Verbraucher denken. Es geht darum, nicht nur die Wirtschaft in den Blick zu nehmen, die braucht das auch, aber auch die Nöte und Sorgen der Verbraucher ernst zu nehmen. Dazu haben die Verbraucherzentralen Vorschläge gemacht.
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen fordert zum einen, dass Bürger bei Flügen und Reisen nicht mehr über Monate in Vorkasse gehen müssen. Er nimmt auch Verträge von Mobilfunkanbietern, Fitnessstudios und Streamingdiensten in den Blick, die an lange Laufzeiten geknüpft sind.
Häufig verpasst man aber den Zeitpunkt, wo dann die Verträge kündigen kann. Sie werden automatisch um 12 Monate verlängert und das prasselt auf das Portemonnaie zusätzlich ein. Darum wäre hier eine schnellere Kündigungsmöglichkeit sinnvoll und notwendig.
Laut einer Umfrage, die der Bundesverband in Auftrag gegeben hat und die er auf dem Verbrauchertag präsentiert, sitzt jeder fünfte Deutsche auf Verträgen, die er gar nicht abschließen wollte.
Und jeder vierte Verbraucher hat gesagt, in den letzten 2 Jahren hat sich ein Vertrag ungewollt verlängert. Und bei jüngeren Menschen ist das ganz besonders der Fall. Also hier drückt ganz besonders der Schuh.
Die meisten Verbraucher wünschen sich laut Umfrage, dass es genauso leicht wäre, einen Vertrag zu kündigen, wie er abzuschließen ist. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen bringt deshalb die Einführung eines Kündigungsbuttons ins Spiel und eines Widerrufsrechts für Verträge, die im Laden abgeschlossen wurden. Klaus Müller betont, das würde das Budget der Bürger entlasten und die Bundesregierung nicht einmal Steuergelder kosten.
Was sich Verbraucherschützer von der Politik wünschen, Franziska Ritter berichtete. Mit einem Rechtsanspruch auf das Arbeiten von zu Hause aus wollte sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil profilieren, stieß aber beim Bundeswirtschaftsminister mit dieser Idee auf Ablehnung, selbst in abgespeckter Form. Er habe keinerlei Sympathie für Rechtsansprüche in diesem Bereich, so Peter Altmaier. Und nun, dieser Frage ist Volker Fintermann nachgegangen.
Der Lockdown im Frühjahr hat vielen die Furcht vor dem Homeoffice genommen und Arbeitsminister Hubertus Heil wollte die günstige Gelegenheit nutzen, um mit seinem Gesetzentwurf ein Recht auf Homeoffice für 24 Tage im Jahr gesetzlich zu verankern. Doch die Union wollte von Anfang an nicht über die Festlegungen im Koalitionsvertrag hinausgehen. Die sehen zwar einen rechtlichen Rahmen für das mobile Arbeiten vor, aber eben keinen Rechtsanspruch. Trotz aller Anläufe war dieser Widerstand nicht zu brechen, weshalb der Arbeitsminister jetzt den Rechtsanspruch fallen ließ.
Mein ursprünglicher Vorschlag war, tatsächlich zumindest einen Rechtsanspruch auf 24 Tage auf Homeoffice zu schaffen, da wo das möglich ist im Jahr. Aber ich muss feststellen, dass die Union noch nicht so weit ist.
So Hubertus Heil gegenüber dem Deutschlandfunk. Erst gestern hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier gegenüber der Bild am Sonntag betont, er habe keinerlei Sympathie für Rechtsansprüche in diesem Bereich. Arbeit im Homeoffice müsse die Sache der Firmen und der Mitarbeiter bleiben, zumal ein Rechtsanspruch auf Homeoffice nur einigen wenigen Arbeitnehmern zugutekommen würde. Vor diesem Hintergrund will der Arbeitsminister zumindest einen abgespeckten Rechtsanspruch ohne eine konkrete Zahl von Tagen im Gesetz verankern, das Heil nach wie vor noch in diesem Jahr vom Bundeskabinett verabschiedet wissen will.
Es soll ein Recht geben, das zumindest mit dem Arbeitgeber zu besprechen und wenn dann betrieblich nichts dagegen spricht, es auch zu vereinbaren. Es soll deutlich besseren Unfallversicherungsschutz im Homeoffice geben. Es soll auch die Möglichkeit geben, dass Homeoffice nicht ins Gegenteil umschlägt, nämlich dass Arbeit zu Hause entgrenzt wird. Also zu Deutsch, auch im Homeoffice muss man Feierabend sein.
Soll heißen, bis auf die 24-Tage-Regelung will der Arbeitsminister an seinen Plänen festhalten, um darüber zumindest einen leichteren Zugang zum Homeoffice für die Beschäftigten zu ermöglichen.
Und ich bin dafür, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren. Wer Fortschritt will, muss auch zu Kompromissen in der Lage sein. Ich hätte mir durchaus mehr gewünscht, aber ich bin Realist, dass was machbar ist. Das sollte man jetzt vereinbaren.
Doch so schnell dürfte das trotz des Kompromissangebots mit dem Koalitionspartner nichts werden. Für den sozialpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Peter Weiß bleiben nach wie vor wichtige Fragen offen.
Ja, wir als CDU-CSU wollen mobiles Arbeiten fördern, weil das, glaube ich, auch in der Zukunft stark gefragt ist. Aber in dem Gesetzentwurf von Heil fehlen hat noch ganz wesentliche Punkte. Ich glaube, ganz wichtig ist zum Beispiel das Thema, wie sieht das steuerlich aus? Schließlich stelle ich ja zu Hause meinen Arbeitsplatz dem Arbeitgeber zur Verfügung. Und diese Fragen müssen geregelt werden.
An der Stelle sei auch Finanzminister Olaf Scholz gefragt, betont Weiß gegenüber dem Deutschlandfunk.
Und zwar ganz gewichtig.
Nach einer zeitnahen Lösung für das Recht auf Homeoffice sieht das also nach wie vor nicht aus.
Volker Fintermann zur Diskussion über Rechtsansprüche auf Homeoffice. Die Zahlen, die die Wirtschaftsmacht widerspiegeln, sind wirklich beeindruckend. Die neue Freihandelszone zwischen China und den großen Wirtschaftsnationen der Asien-Pazifik-Region umfasst etwas mehr als 2 Milliarden Menschen und rund ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung. Was die neue Freihandelszone nicht umfasst, sind Arbeitnehmer- oder Umweltrechte. Es geht nur um möglichst freien Warenverkehr. Was sich die Partner von dem neuen Pakt versprechen und was er für die Konkurrenz bedeutet, für Deutschland und die EU beispielsweise, diesen Fragen ist Mischa Erhardt nachgegangen.
Einheitliche Regeln für den Handel untereinander und weniger Zölle an den jeweiligen Grenzen sollen Geschäfte, Dienstleistungen und Investitionen zwischen den 15 Partnerländern des größten Freihandelsabkommens der Welt voranbringen. Inmitten des Handelskrieges zwischen den USA und China lässt sich dies als Erfolg für Peking lesen. Die Partnerländer dagegen können gerade jetzt in der Corona-Krise davon profitieren, dass China die Krise wirtschaftlich praktisch überwunden hat. Doch auch die künftigen wirtschaftlichen Perspektiven schätzen Experten als positiv für die beteiligten Länder ein.
Es ist zunächst ein Handelsabkommen und auch nicht mehr. Aber es setzt dort an, wo die Globalisierung unserer Zeit ihre Dynamik gewinnt, nämlich in der Globalisierung der Wertschöpfungsketten grenzüberschreitend. Das heißt, wir differenzieren unsere Produktionsweisen und wir haben Vorleistungsbezüge. Wenn man das in der Region einfacher macht, wird das eine wirtschaftliche Dynamik nochmal zusätzlich bringen,
sagt der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Vor der Corona-Krise sorgten die Staaten der neuen regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft, abgekürzt RCEP, für rund 30% des weltweiten Handelsvolumens. Experten zufolge dürfte das in Zukunft weiter steigen. Damit könnte die neue Wirtschaftspartnerschaft in Zukunft an der Europäischen Union vorbeiziehen, die vor der Corona-Krise auf rund 33% am Kuchen des weltweiten Handelsvolumens blicken konnte. Daniel Winkler vom privaten Bankhaus Hauck und Aufhäuser.
Also abseits der momentanen Pandemiebekämpfung ist sicherlich der Druck jetzt auf die westlichen Industrienationen, entsprechende Handelsabkommen zu adjustieren oder neue aufzulegen, erstmal viel größer geworden. Ob es politisch dann auch den entsprechenden Druck entfalten kann, sei erstmal dahingestellt. Aber notwendig in der Tat wäre es, um hier den Anschluss nicht zu verlieren.
Ökonomen wie Michael Hüter denken beim Thema möglicher Freihandelsabkommen beispielsweise an Abkommen wie TTIP mit den USA oder CETA mit Kanada.
Es ist ein Signal, wenn man im Westen fahrlässig wird, wenn man in Deutschland beispielsweise nicht die Bereitschaft hat, ein transatlantisches Abkommen mit den USA zu entwickeln. Das ist an Trump letztlich nicht weitergegangen, aber wir wollten es auch nicht. Wir haben immer noch CETA, das große Abkommen mit Kanada, im Deutschen Bundestag nicht ratifiziert. Und wir verlagern uns auf die europäische Ebene, die ist dafür zuständig, richtigerweise, auf viele einzelne Abkommen. Aber gemeinsam muss letztlich die Botschaft auch sein, jetzt nach Trump wieder mit den internationalen Organisationen etwas zu entwickeln.
Ausgesprochenes Ziel der 10 ASEAN-Staaten sowie China, Südkorea, Japan, Neuseeland und Australien ist es, in wenigen Jahren die Wirtschaftsregionen USA und Europa zu überholen. Für deutsche Unternehmen könnte sich die neue Handelsregion positiv als auch negativ auswirken, meint Daniel Winkler.
Aufgrund der erwartbar steigenden Wettbewerbssituation in Asien sollte die Qualität der Produkte im Durchschnitt zunehmen. Gleichzeitig führt der höhere Wettbewerbsgrad in der Region auch dazu, dass die Möglichkeit, sich gegenüber deutschen Unternehmen in Sachen Preissetzungsspielraum zu behaupten, durchaus steigt.
Sprich, es könnte teurer werden, Produkte von dort zu beziehen, oder man könnte gezwungen sein, eigene Produkte in der Region billiger anbieten zu müssen.
Das neue Wirtschaftsbündnis zwischen China und der Asien-Pazifik-Region, Mischa Erhardt, hat Stimmen und Meinungen gesammelt. Was kann getan werden, um die Corona-Pandemie einzudämmen? Um diese Frage geht es heute erneut bei Gesprächen zwischen Bund und Ländern. Und was ist dabei rausgekommen bisher, beziehungsweise bisher bekannt geworden? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Panayotis Gavrilis in unserem Hauptstadtstudio. Herr Gavrilis, was wurde denn vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten beschlossen, beziehungsweise, wir müssen immer noch sagen, deutet sich an?
Nee, es deutet sich an, Herr Hetzke, dass die Kanzlerin mit ihren Vorschlägen zu strengeren Regeln und Kontaktbeschränkungen vorerst wohl nicht durchgekommen ist, zumindest für den heutigen Tag. Die Länder hatten ja scharfe Kritik geübt. Wir warten noch auf die Pressekonferenz der Kanzlerin. Die Länder argumentieren, wir wissen ja noch gar nicht, ob die Maßnahmen, die wir ja für November beschlossen haben, ausreichen, um die Zahl der Neuinfektionen zügig wieder zu senken. Das lasse sich nicht präzise vorhersagen, heißt es in einem Beschlussvorschlag der Länder als Gegenentwurf zu dem aus dem Kanzleramt. Das Ganze soll für die Länder zumindest nächste Woche dann besprochen und entschieden werden für die Monate Dezember und Januar. Worin sich Bund und Länder zumindest einig sind, das Prinzip einschränken und der Wirtschaft helfen, das funktioniere. Und Markus Söder, der sagte zu einer möglichen Verlängerung der Maßnahmen über den November hinaus Folgendes.
Wenn verlängert wird, dann muss das auch finanziert werden, ganz klar. Aber das Ziel ist jetzt nicht, ein ständiges Auf und Ab zu haben oder, sagen wir mal, das Ganze bis zum Januar oder Februar einfach zu verlängern. Denn wenn wir jetzt es schaffen, mit den Maßnahmen, die wir jetzt treffen, die Zahlen entsprechend niedrig zu halten, dann glaube ich, können wir auch eine vernünftigere weitere Entwicklung haben und muss nicht alles zumachen. Ja.
Man muss dabei sagen, das Wort Lockerungen, das nimmt kaum jemand in den Mund. Also wahrscheinlich werden sich diese Beschränkungen des Novembers wahrscheinlich auch weiter fortführen.
Soweit also die Einschätzungen von Seiten der Politik. Wie sieht denn jetzt die Begleitmusik von Wirtschaftsverbänden aus? Was ist da zu hören?
Na, wir haben da einmal die Reaktion des Arbeitgeberpräsidenten Ingo Kramer. Er hatte einen Brief höchstpersönlich an die Kanzlerin geschrieben, bezogen auf den Beschlussvorschlag, der zuvor kursierte, spricht von unverhältnismäßigen und die allgemeine Akzeptanz untergrabenen Maßnahmen zur Absenkung des Infektionsgeschehens. Und besonders der Punkt, der Vorschlag der Kanzlerin, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Husten oder Schnupfen 5 bis 7 Tage in Quarantäne begeben sollen. Die Krankschreibung soll dann telefonisch über den Hausarzt gehen. Diesen Punkt kritisiert er, das habe weitreichende Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Er hoffe, so schreibt Kramer, sie sind sich, Frau Merkel, darüber bewusst, dass in dieser Jahreszeit alljährlich jeder einmal Schnupfen hat. Und er befürchtet eben, dass Arbeitgeber dann eben damit zurechtkommen müssen, dass Beschäftigte morgens anrufen und sagen, tut mir leid, ich muss mich jetzt krank schreiben lassen. Also die Vorschläge werden hier scharf kritisiert. Zudem auch der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA, der droht mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Grund, das Infektionsschutzgesetz, das gerade aktualisiert wird und am Mittwoch verabschiedet werden soll. Man begründet, man sagt, die Änderungen, die sind nach Auffassung des Verbands, die bedeuten einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Gastwirte und Hoteliers, weil man eben ganz konkret formuliert, was Beschränkungen sind. Genannt werden hier eben unter anderem die Schließung von Geschäften und Verbote für Veranstaltungen.
Und wie Sie sehe ich auch, dass man sich bei der Pressekonferenz immer noch nichts tut. Der Saal ist noch leer. Was schätzen Sie, wann werden wir Ergebnisse bekommen?
Na, wir warten jetzt gespannt. Wir gucken die ganze Zeit auf die Bildschirme. Also es ist noch unklar, die Stimmung zwischen Bund und Ländern, die ist, das könnte man sagen, extrem schlecht. Die Länder sind sauer, aber ich denke, dass eigentlich in der nächsten halben Stunde oder vielleicht in der nächsten Stunde müsste es dann diese Pressekonferenz geben.
Panayotis Gavrilis zu den Bund-Länder-Gesprächen zur Eindämmung der hohen Corona-Infektionszahlen in Deutschland. Schauen wir auf das Börsengeschehen des Tages. Heute für uns beobachtet von Jan Plate, den ich jetzt begrüße. Herr Plate, wir hatten bereits berichtet, der US-Biotech-Konzern Moderna hat nun auch einen entscheidenden Erfolg für die künftige Herstellung eines Corona-Impfstoffs bekannt gegeben. Als das vor einer Woche BioNTech und Pfizer taten, da kannte der DAX nur den Weg steil nach oben. Die Reaktion der Anleger heute?
Der DAX ist im Plus, wobei das Plus auch schon größer war und der DAX nicht so richtig nachhaltig über die Marke von 13.200 Punkten hinwegzukommen scheint. Der DAX jetzt mit einem Plus von 0,5% bei 13.157 Punkten.
Wenn Aktien gefragt sind, dann bleiben Staatsanleihen oder aber auch Gold bei der Geldanlage oft links liegen. Wie ist das heute?
Das war heute nur kurzfristig der Fall. Da ging es mal kurz mit den Anleihekursen runter oder das Gold hatte so einen gewissen Schwächeanfall. Aber generell ist eher zu sehen, deutsche Staatsanleihen sind heute sogar sehr deutlich gefragt. Die durchschnittliche Rendite im Minus bei -0,57% und der Goldpreis notiert gegenüber Freitagnachmittag kaum verändert bei rund $1.889.
Wäre ja auch noch schöner, wenn man alles berechnen könnte bei der Börse. Was tut sich auf dem Devisenmarkt?
Da tut sich beim Euro gar nicht so viel. Der Euro notiert kaum verändert bei $1.1840.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Die Hoffnung auf einen Impfstoff, sie beflügelt ja oft die Aktienkurse in der Tourismusbranche oder der Luftverkehrswirtschaft beispielsweise. Ist das heute auch der Fall?
Das ist heute der Fall, sogar sehr deutlich zu beobachten. Die Anteilsscheine der Lufthansa, die steigen um mehr als 6%. Beim Flugzeugbauer Airbus, da legen die Aktien fast 5% zu. Oder dann auf den DAX geschaut, der DAX-Konzern und Triebwerkhersteller MTU Aero Engines, dessen Aktien auch mit einem Plus von fast 5%.
Bleiben wir bei den DAX-Werten. Da fallen unter anderem die Autowerte auf. Die Nachfrage ist groß. Woran liegt es?
Na, es gibt zum Beispiel positive chinesische und japanische Wirtschaftsdaten. Da könnten die Autobauer vielleicht mehr absetzen. Dazu die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff und auf eine bessere Konjunktur. Das hilft den Exportwerten wie eben den Autobauern. Die können heute deutlich zulegen. Die Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen, sie steigen durchschnittlich um 3%. Und übrigens Regierungskreisen zufolge soll die erhöhte Kaufprämie für E-Autos wohl bis 2025 noch verlängert werden.
Bei den Wohnungskonzernen dagegen prangen rote Zahlen auf der Anzeigetafel. Kurzum, hier gibt es Verkaufsdruck. Warum ist das so?
Da werden vielleicht mal ein paar Gewinne mitgenommen und andere Aktien sind jetzt gerade mit den Corona-Impfstoff-Hoffnungen vielleicht für den einen oder anderen erstmal interessanter. Aktien von der Deutsche Wohnen oder Vonovia verlieren durchschnittlich 3%.
Jan Plate mit dem Börsenüberblick. Mein Kollege Michael Köhler begrüßt Sie dann gleich hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Shakespeare am Küchentisch. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.